Hallo, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Harry Miltner, über den ich, glaube ich, 15 Minuten Einleitung machen können. So viel hast du, lieber Harry, im Sport gemacht und du warst doch mal Mitarbeiter bei der Sportwoche.
Ja.
Letztendlich reden wir aber über ein Formel-1-Buch, ein ganz neues Helden der Ringe. Aber wie gesagt, ganz, ganz viele Dinge bei dir dabei. Eishockey und Fußball, du warst aktiver, fangen wir vielleicht so an. Stell dich mal kurz als Sportler vor.
Als Sportler?
Als Sportler, bitte.
Okay, ja, genau. Gut. Also ich habe schon als kleines Kind begonnen, Eis zu laufen.
Mhm. Und das haben wir alle gemacht, aber die Frage ist, wie gut, ne?
Ja. Naja, im Endeffekt ist es so, dass in mir das Sportlerherz wohnt. Und daher war für mich immer klar, dass wenn ich was mache, dann möchte ich gewinnen.
Ja.
Und um zu gewinnen, musst du das gut machen und um das gut zu machen, musst du viel trainieren.
Ja.
Und daher haben meine Eltern gesagt, naja gut, wenn du das unbedingt machen willst, dann geh trainieren und geh in den Club. Ne?
Und der Club war dann ein Eishockey-Club, wenn ich es richtig verstehe.
Ich habe gleichzeitig begonnen, Fußball und Eishockey zu spielen.
Mhm.
Hat sich dann herausgestellt, im Fußball war ich ziemlich gut, aber im Eishockey war ich wirklich gut. Immer berücksichtigen, dass ich aus Großbritannien komme.
Mhm.
Das war damals eine C-Nation, also noch eine Stufe tiefer als Österreich. Heute sind wir eine A-Nation in Großbritannien, also auf derselben Stufe wie Österreich und genauso eine, wir steigen auf, steigen ab, steigen auf Mannschaft.
Also ich bin ein großer Sport-Passiv-Fan und muss zugeben, Eishockey habe ich nicht so ganz am Radar und dass Schottland eine A-Nation geworden ist, habe ich auch nicht gewusst, aber deswegen haben wir ja diesen Podcast auch.
Ja.
Sprechen wir über Vereine und so und über deine, ja, über die Ligen, in denen du gespielt hast als Eishockey-Crack.
Naja, ich komme aus einem schottischen Clan und dementsprechend ist es für mich so gewesen, dass ich von vornherein in 7 verschiedenen Ländern aufgewachsen bin.
In 7?
Mhm.
Das ist viel.
Ja, du musst, da gibt es ein altes Gesetz, dass du dort in die Lande ziehen musst, wo deine Familie verteilt ist.
Mhm.
Das war natürlich, ich sage mal, im 14., 15. Jahrhundert war das relativ einfach. Heutzutage ist das ein bisschen weiter von der Distanz, daher bin ich eben in 7 verschiedenen Ländern auf 3 Kontinenten aufgewachsen und am Anfang stand eben Kanada und der Nationalsport in Kanada ist Eishockey,
also
hat sich das automatisch ergeben.
Ja.
Bin in die Schule gegangen, habe dort Eishockey gespielt und das hat sich einfach weiterentwickelt. Lustigerweise habe ich bei den Ottawa 67ers angefangen, das ist die gleiche Mannschaft, wo der Marco Rossi jetzt auch gespielt hat, bevor seine NHL-Karriere begonnen hat. Bei mir hat es für die NHL nicht gereicht, aber ja, durchaus für ein paar ganz interessante europäische Mannschaften. Also ich bin in Italien gespielt. Ich habe natürlich in Großbritannien auch gespielt, beim Rekordmeister. Ich habe in der Schweiz gespielt und ich habe für das britische Nationalteam gespielt und wir sind damals C-Gruppen-Weltmeister geworden.
Mhm.
Und sind dann in die B-Gruppe aufgestiegen. In der B-Gruppe waren damals übrigens so Nationen wie Schweiz und Österreich.
Was war da quasi dann deine Position? Wie viele Tore schießt man da ungefähr in so einer Länderspielkarriere?
Puh, also wie viele Länderspieltore ich geschossen habe, weiß ich nicht mehr, weil da müsste ich in den Stats nachschauen.
Mhm.
Meine Position war Center, also ich habe in der Mitte gespielt, ganz vorne. Und Spielmacher. Also für mich war immer das Wichtigste. Ich habe das gelernt vom Tony Hand.
Mhm.
Der Tony Hand war sozusagen der Wayne Gretzky Großbritanniens, der auch als erster britischer Spieler dann für die NHL gedraftet wurde.
Mhm.
Der war also wirklich gut. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich habe eben in Edinburgh gespielt und beim Murrayfield Races und da war er der Kapitän. Und ich, also er war eigentlich mein Mentor und ich habe eigentlich alles von ihm gelernt, bevor ich dann nach Kanada gegangen bin.
Und noch so eine Frage, als Fanboy immer gern stell, so der Durchschnitt deiner Strafminuten mit den Strafminuten deiner Kollegen, warst eher...
Der war sehr hoch.
Der war hoch, okay.
Ja, aber nicht deswegen, weil ich geschlägert hätte, das habe ich eigentlich nie gemacht.
Immer nur taktisch.
Nur zweimal, nein, ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und ich habe die Regeln auswendig gelernt und habe als Kapitän dann gespielt und immer mit den Schiedsrichtern diskutiert, weil... ihre Regelauslegung meistens ein totaler Blödsinn war, ja, was die echten Regeln betroffen hat, und da kriegst du sofort eine Strafe.
Das werden damals nicht allzu viele gemacht haben, nehme ich an, oder? So. Nein. Mensch, und insofern ist man der Bad Boy halt auf der verbalen Ebene.
Ich war 5 Jahre lang hintereinander in der britischen Liga der punktbeste Spieler und gleichzeitig der mit den meisten Strafminuten.
Das ist doch eine schöne,
obwohl ich nie gekämpft habe.
Ja. Da ich eigentlich über das Formel-1-Buch, aber ich halte mich trotzdem noch auf. Fußballer warst du auch, du hast ja ganz geniale Clubs genannt, Hearts of Midlothian zum Beispiel, wenn ich es jetzt halbwegs richtig aufgesprochen habe, eine der Top-5-Mannschaften in Schottland.
Heart of Midlothian.
Heart, genau. Ja.
Okay. Heart of Midlothian ist im Prinzip traditionell die Nummer 3, abwechselnd mit Aberdeen. Mhm. Und genauso wie in Glasgow, wo eben Celtic Grün-Weiß und katholisch ist, ja, und Rangers evangelisch. Ich sehe in Edinburgh Hibernian katholisch, ja, und Hearts evangelisch.
Genau. Aberdeen war großer Gegner von österreichischen Mannschaften, immer wieder, also war schon wieder 2 Jahrzehnte her. Ne?
Du sprichst dann auf die Wiener Austria nicht mehr?
Zum Beispiel, ja, genau.
Ja, das ist richtig. Der Sir Alex Ferguson war der Trainer von Aberdeen, als sie Meister geworden sind.
Da lassen wir meinen Nachbarn, den Hans Huber, den du auch kennst, grüßen.
Perfekt. Obwohl der ja Experte der Schweden
ist. Der Schweden, genau, ja, aber er ist ein riesen Austria-Fan. Und
ich weiß,
Aberdeen, ja, ist sicherlich, ja, Aberdeen.
Ja, mein Onkel, ja, war auch Austria-Anhänger, sagen wir mal, Fan ist übertrieben. Er hat nämlich genau daneben gewohnt und ist nie hingegangen zum Match. Das ist dieses klassische, wer Austria-Fan ist, ne, bleibt daheim und ist es trotzdem oder so irgendwie.
Reden wir trotzdem noch weiter über den Fußball. Weitere Stationen waren ja auch geniale dabei. Hast du mir im Vorgespräch erzählt und hätte ich jetzt gern noch on tape.
Ja, dadurch, dass ich auch so viel herumgereist bin in meinem Leben, habe ich dann eben auch bei anderen coolen Sachen spielen dürfen. Also bei Chievo Verona habe ich gespielt. Mhm. Wow. Dann habe ich auch gespielt bei FC Tirol. Allerdings dort nicht in der Bundesliga-Mannschaft, also dafür hat es dann nicht mehr gereicht, aber ist schon für einen Fußballer relativ alt. Und das hat dann nicht gereicht. Macht aber nichts. Die Zeit war super, war total lustig. Und hat viel Spaß gemacht.
Und wie sieht es da mit gelben Karten aus im Vergleich? War da auch der Dialog mit dem Schiedsrichter ein Skill von dir?
Natürlich war der Dialog mit dem Schiedsrichter ein Skill von mir. Da war ich allerdings Stürmer. Ja. Ich habe dann in der zweiten Mannschaft gespielt und dann habe ich in 8 Spielen 11 Tore geschossen. Das weiß ich noch. In der zweiten, das war, glaube ich, irgend so Tiroler Liga oder so, habe ich vergessen. Und die Verteidiger hat man sich immer so vorstellen dürfen, so, das war so Einbauschränke ohne Knöpfe, ja, also der Bewegungsradius von einem Bierdeckel, aber wenn er dich getroffen hat, warst du tot. Mhm. Und genauso ist es mir auch gegangen. Also da habe ich diese 11 Tore geschossen am Anfang, weil sie mich nicht gekannt haben. Und dann hat sich's aber rumgesprochen und dann hat mir in Altrans oder Sistrans irgendwo im Mittel Gebirge in der Tiroler Liga, da hat mir einer dann getroffen und dann war ich kaputt. Und dann habe ich aufhören müssen.
Okay, also Fußball hat dich dann sportlich quasi
fertig. Beendet.
Ja, richtig. Und Eishockey war früher, ist aus der Kindheit gekommen und da warst du kompetitiv früher in den Kampfmannschaften als beim Fußball.
Deutlich.
Früher. Ja, deutlich. Und jetzt ist ja natürlich Eishockey ein extrem körperlicher Sport, auch wenn dich dann Fußball vernichtet hat. Was sind dann doch die großen Unterschiede vom Körperlichen her?
Das erste ist einmal, also Fußball ist viel einfacherer Sport als Eishockey. Ja. Es ist jetzt nichts gegen den Fußball, aber es ist einfach so, dass für mich der große Vorteil nach dem langen Eishockeyspielen war, dass Fußball war herrlich langsam. Mhm. Und ich meine jetzt gar nicht meine physische Bewegungsfreiheit, sondern im Kopf. Ja, wenn du im Eishockeyspielmacher bist, dann musst du immer vorher schon wissen, wo du hinspielst, und dein Mitspieler muss vorher wissen, wo er hinfährt, damit er dann dort ist, wenn die Scheibe dort ist. Und wir reden da aber, wenn du aufs Tor schießt, reden wir von Geschwindigkeiten von 120, 130 km/h. Ja, mhm. Damals schon. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, das ist ja schon Ewigkeit her, aus heutiger Sicht. Und deswegen war Fußball für mich herrlich, weil das war ganz einfach zu sehen, wo die hinlaufen, zumindest auf diesem Niveau, auf dem ich dann gespielt habe. Und es waren natürlich auch große Unterschiede, also auch in Italien zum Beispiel, da war wahrscheinlich der Platz war technisch besser als bei einer anderen Mannschaft der Stürmer in Österreich. Ja. Aber physischer, im Eishockey spielst du einen Einsatz, einen sogenannten Shift von 30 Sekunden in etwa, Und dann musst du wieder auswechseln, weil du komplett kaputt bist. Ja. Und im Fußball, naja, frage mal den Toni Polster, der wird dir das erklären.
Den habe ich eh unlängst erst getroffen.
Ja, ja, da hast du relativ viel Zeit gehabt. Ja, früher. Genau. Ja, genau. Früher. Heute ist das alles natürlich anders, aber auch im Eishockey ist es anders. Also ich habe das letzte Mal, als ich in der Schweiz war, für einen Kunden und ein Spiel angeschaut habe, habe ich gedacht, na bist du gescheit, zum Glück spiele ich da heute nicht mehr.
Tust du scouten? Spiele angeschaut für einen Kunden?
Nur zum Spaß.
Nur zum Spaß.
Also, ich meine,
Werbeträger engagieren geht
nein,
ja auch,
ne? Nein, bei den Vereinen, bei denen ich früher im Eishockey gespielt habe, dort habe ich so einen Deal mit dem Präsidenten, dass wenn sie einen Spieler suchen, dann können sie mir anrufen und ich finde ihn einen.
Ja, also ich habe jetzt die ersten 10 Minuten, ich könnte noch weitere Stunden nachfragen, glaube ich, wie spannend das alles ist, aber jetzt gehen wir schon langsam die Brücke zum Buch bilden. Wie ist der Sportler in den Journalismus gekommen, in den Sportjournalismus?
Schau, das war so, ich habe mir als kleines Kind, war eigentlich meine erste Sportart die Formel 1. Mhm. Ja, nicht, weil ich selber gefahren bin als Kleiner, obwohl ich habe sogar so ein Tretauto gehabt, das ausgeschaut hat wie ein Ferrari. Nein, es war so, dass ich war als 6-jähriges Kind, durfte ich mit, ich weiß nicht, ob das, also es war eine gute Freundin meiner Mutter, mit der ich nach Monza fahren durfte. Und dann, die hat sich eigentlich gar nicht für die Formel 1 interessiert, aber es war zufällig am gleichen Wochenende der Grand Prix und da wollte ich natürlich immer unbedingt hingehen als kleines Kind. Und dann habe ich sie so lange gestresst, bis sie gesagt hat, ja na gut, dann schauen wir hin. Und damals, das war ja 76, da war die Formel 1 ja ganz anders wie heute. Also es war leicht zugänglich, du bist einfach so wie früher beim Fußballspiel, bist halt 2 Minuten vorher hingegangen, hast ein Ticket gekauft und bist reingegangen. Ja. Und konntest als Kind, konntest da überall hingehen, ja, weil die keiner kontrolliert hat. Und da gibt's eben, da habe ich dann den Niki Lauda kennengelernt. Und das Geniale ist ja, das war sein Comeback-Rennen nach seinem Feuerunfall am Nürburgring. Da gibt es auch ein Foto vom Stöpsel-Harry und dem angeknusperten Niki.
Ja, weißt was, schickst mir das Foto für die Shownotes. Ich habe nämlich auch ein Foto aus 1976 am Österreichring, wo der Lauda nicht dabei war.
Na, das ist ja süß. Ja. Na, ich muss schauen, ist bei meinen Eltern irgendwo tief in der Kellerkammer, aber ich werde...
Das würde ich nämlich beide verlinken.
Ich werde meinen Dad fragen, ob ich es finde. Auf jeden Fall... So habe ich den kennengelernt, ja, und damit war ich ja völlig fasziniert, nicht? Und diese Autos und alles, und ich war ja 6, nicht? Und dann habe ich ein Jahr später.
Ich war 8.
Ja. Na, siehst du es. Ein Jahr später, meine Mutter hat früher gemodelt und hat dadurch den Walter Wolf gekannt.
Mhm. Legende.
Und,
6 Räder.
Auch das, ja, und der war aber dann eben mit dem Rennauto von Jody Scheckter in Österreich, weil er ja Austro-Kanadier ist, und hat da so eine Tournee gemacht, um die Leute ein bisschen zu pimpen für den Österreich Grand Prix. Und da habe ich den Jody Scheckter kennengelernt, der auch heute noch von mir guter Freund ist, und habe mich dann in sein Auto reinsetzen dürfen. Dieses Bild ist auch im Buch drin. Mhm. Und da bin ich 7. Und also wie gesagt, mein Herz hat natürlich für die Formel 1
Buch nehmen, wenn du mir das genehmigst für einen Podcast.
Natürlich, ja, keine Frage. Genau. Und dann war es so, dass ich, dann habe ich halt mit den Rennautos, also ich habe von meinen, ich habe zu Weihnachten immer nur Formel-1-Autos gewünscht, alles andere war mir wurscht, Formel-1-Auto muss her. Und dann haben wir die alle Modelle gekauft und ich bin, wäre ein Wahnsinniger auf dem Teppich Autorennen gefahren. Und wenn es schon längst Sperrstunde war von der Mom, bin ich trotzdem weitergefahren und also es war herrlich. Und erst dann durch meine Profi- Sportkarriere ist das ein bisschen im Hintergrund geraten. Ich habe aber trotzdem immer wieder geschaut, wenn es möglich war. Und nachdem ich dann eben zurückgetreten bin vom aktiven Sport, habe ich mir gedacht, sollte ich was machen. Ich habe dann an der Universität unterrichtet und meine damalige Freundin, spätere Frau, hat dann aber gesagt, du eigentlich, warum machst du nicht wieder was mit dem Sport? Das ist doch dein Leben. Und irgendwie habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen und sie hat natürlich völlig recht gehabt. Und dann habe ich mir dem gewidmet und dann habe ich aber gewusst, okay, wenn, dann muss ich das irgendwie so anstellen, weil in die Formel 1 reinzukommen ist unglaublich schwierig. Ja, und ich habe dann mich lange mit Freunden und Bekannten zusammengesetzt und gesprochen und festgestellt, okay, das am schnellsten geht's, wenn ich das journalistisch mache. Und dann bin ich hergegangen, habe einfach eine journalistische Ausbildung gemacht, habe bei allen, also ich war dann später Sportchef von Associated Press für Mitteleuropa und dann war ich bei Reuters und damit ich mal, also für mich war wichtig, dass ich jede Form des Journalismus also gelernt habe.
Super weltweit vernetzte Stationen natürlich.
So ist es, genau. Ja, größte Nachrichtenagentur genau. Der Welt, ja, und genau. So weiter. Ja. Und wenn du für die mal einreitest im Formel 1 Fahrerlager, ja, dann bist du zumindest einmal bei den Journalisten schon relativ weit oben. Ja, und unter dem Bernie Ecclestone hat es ja diese ganz klare Hierarchie gegeben, also die in der Nahrungskette ganz unten waren die Fotografen, knapp drüber waren die Journalisten, da waren mal lang nix und dann waren die Geldgeber und dann war wieder lang nix und dann waren die Teams und dann die Fahrer und dann der Bernie. Dazwischen war natürlich extrem viel nichts. Ne?
Der Bernie hat ja auch eine wesentliche Rolle im Buch, da kommen wir noch dazu.
Ja, ja und das war mein Weg zurück. Ja, und nach kurzem Schreiben muss ich aber sagen, habe ich festgestellt, okay, immer nur drüber schreiben, das ist mir zu fad. Ja, ich will selber was machen. Weil ich einfach aus dem Sport, aus dem aktiven Sport gewohnt war und auch aus meiner eigenen Jugend. Ich habe ja auch das Rollhockey in Österreich eingeführt und habe die erste Liga gegründet als 16-Jähriger damals und war der Präsident und habe das salonfähig gemacht, gemeinsam mit ein paar
und Spieler und anderen. Präsident.
Alles.
Ja. Wunderbar.
Für mich war immer klar, also mir wird relativ schnell langweilig, wenn ich nicht irgendwas Cooles mache. Ja. Und deswegen wollte ich nicht nur drüber schreiben, also Hochachtung vor den großen Journalisten, die ich kennengelernt habe, Alan Henry und Joe Sard und you name them, ja, oder auch den Links, den Heinz Brüller, den ich gut kenne und den Murray Walker, den ich sehr gut gekannt habe. Also die machen einen super Job und so, aber für mich war das nichts, nur drüber schreiben, das war mir zu wenig. Und daher habe ich dann versucht, die Seite zu wechseln. Und habe mich ins Sponsorship hineingetigert, vor allem ins Contracting und Negotiating, weil das kann ich ziemlich gut. Mhm. Ja. Leute von Dingen überzeugen, wenn ich selber dahinter stehe. Es war für mich immer sehr wichtig und natürlich habe ich die ganzen juristischen Background lernen müssen. Hat mir geholfen, dass meine Frau Juristin und Wirtschafterin ausgebildet war. Mhm. Dementsprechend ja, hat sie mir da immer geholfen. Und ja, so haben wir auch die gemeinsame Firma aufgebaut.
Also ein HM Sports, ne?
Genau.
Also Name ist Programm, nehme ich mal an, HM. Bei mir ist CD sehr wichtig, Christian Drastil auch drin.
Ja, und meine Harry Firma, Milton Sports.
Ja. Genau, logisch. Ja. Meine Firma nennt sich auch Börse Social Network und ich denke, so ein Network kann man dir auch unterstellen im Sport, irgendwie im Internationalen, mit so ziemlich jedem Hut, den man sich aufsetzen kann, oder?
Das ist richtig, ja. Also wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren, als HM Sports, wir sind da in der
HM, genau.
Cool. Ja, ja, genau. Wir sind da in der Formel 1 vertreten seit 20 Jahren eben, haben für unterschiedliche Teams gearbeitet. Momentan sind wir in der glücklichen Lage, dass wir seit 5 Jahren oder 4 Jahren, weiß ich jetzt nicht genau, für die Scuderia Ferrari arbeiten.
Ja, auch nicht das Schlechteste.
Ja, das wollte ich immer schon.
Referenz.
Also ich wollte immer für Ferrari arbeiten. Ja, das war immer. Wir haben sehr lange für einen Sir Frank gearbeitet, der hat mir den ersten Job gegeben, Sir Frank Williams, hat mir den ersten Job gegeben in der Formel 1 und dann habe ich für den Bernie gearbeitet, für den Bernie Ecclestone, weswegen er auch das Vorwort für mein Buch geschrieben hat, was für mich schon eine unglaubliche Geschichte ist, ja, weil natürlich ist er umstritten, das ist keine Frage. Ja, wer so reich ist, kann nicht immer alles im rein grünen Bereich gemacht haben, sondern der war sicher auch in Grauzonen unterwegs, aber nichtsdestotrotz, ohne ihn wäre die Formel 1 nicht das, was sie heute ist.
Ich kenne wieder den Toto Wolff relativ gut, aber nicht, weil ich so super in der Formel 1 vernetzt bin, sondern weil er mal ein Unternehmen an die Wiener Börse gebracht hat und da mir nicht vorbeigekommen ist.
Nein, also natürlich, klar.
Ganz massiv kennengelernt. Nein,
klar.
Und Leibender Kerl hat jetzt noch immer viel mit ihm zu tun, also Frank war irgendwie so das Stichwort und auch der René Berger, mit dem er das Ganze macht. Und du hast auch geblickt auf meine exklusive Covergalerie auf 886 Sport Woche-Ausgaben und hast mir erzählt, du hast da auch eine Rolle gehabt, das möchte ich jetzt auch noch on tape hören.
Ich war bei der Sportwoche der Eishockey-Experte, Nona. Habe aber auch, damals habe ich noch in Innsbruck an der Universität unterrichtet und habe dann nebenher Stories über den FC Tirol damals geschrieben.
Als Insider
irgendwie. Ja, klar, die Spieler habe ich gekannt, weil ich mit denen gespielt habe vorher. Also insofern war das nicht so schwierig, nicht? Also
genau. Jetzt schlagen wir schon langsam die Brücke. Helden der Ringe liegt von mir. Ein Buch von Harold Ian Miltner, hoffentlich jetzt ganz
absolutely.
Ja. Perfekt.
Ja.
Dein Buch, es ist vor kurzem durch alle Medien gegangen, es ist druckfrisch eigentlich noch immer, du hast mein Exemplar zugesandt, ich habe dich zum Podcast eingeladen, sprechen wir über das Buch Helden der Ringe, die 16 österreichischen Formel-1-Piloten aus der Pistole geschossen, soll jetzt kein martialisches Wording sein, wären mir vielleicht 6, 7 eingefallen.
Das ist schon viel.
Am Cover haben wir einen Niki Lauda, einen Jochen Rindt und einen Gerhard Berger drauf.
Sicher 100 Punkte.
Nicht ohne, das habe ich nur abgeschoben, ohne dass die Namen dabei stehen. Eine Widmung steht drin. Ja, lieber Harry, wie ist zu dem Buch gekommen? Ich meine, deine Expertise wissen wir jetzt, aber wieso schreibt man ein Buch und ja, was war die Genese vom Buch?
Also im Prinzip war es so, dass ich eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben wollte.
Herr der Ringe.
Aber das hat es schon gegeben. Nein, ja, genau. Das gibt's schon, ja. Nein, und außerdem habe ich mal damals, als ich fürs Formula One Paddock Magazin gearbeitet habe, habe ich unter der Story Herr der Ringe eine biografische Story über den Hermann Thielke gemacht, der die ganzen Rennstrecken baut. Ne?
Okay, na, wusste ich nicht.
Und ich wollte ein Buch schreiben über Frauen im Motorsport. Und dieses Buch liegt aber noch in der Schublade, weil es dann so war, dass ich festgestellt habe, dass nächstes Jahr 60 Jahre Österreich Grand Prix sind. Und dann habe ich für mich selbst wirklich nur als Zeitvertreib begonnen, ein bisschen zu recherchieren, wer wann wie oft von den Österreichern eigentlich am Österreichring gefahren ist. Nicht nur in der Formel 1, sondern jetzt auch in 1000 Kilometer Rennen, Langstrecken, bla bla bla. Und über kurz oder lang habe ich eine ziemliche Statistik beisammen gehabt und habe gedacht, das gibt es eigentlich auch noch nicht. Ja.
Genau.
Und dann habe ich mit meinem Verleger gesprochen und der hat gedacht, ich rede jetzt mit ihm über die Frauen im Motorsport und dann sage ich, du, servus, ich habe jetzt eine völlig andere Idee. Und er sagt, schon wieder, ne? Weil es ist jetzt mein 10. Buch und es gibt kein Buch, wo man nicht wieder was einfällt, wo man wieder alles ändern können und dann ganz anders machen, aber der kennt mich schon. Deswegen hat er das eher gechillt aufgenommen und dann habe ich gesagt, naja gut, dann machen wir doch das. Ne? Und er hat gesagt, das ist super, weil er hat dann noch recherchiert und dann haben wir eben festgestellt, es gibt eigentlich sowas nicht. Ja, es gibt das Einzige, was es gibt, ist, es gibt ein Buch vom Heinz, Brüller Heinz, über die österreichischen Helden. Da sind aber alle möglichen drin, also Skifahrer und Motorradfahrer, natürlich auch viele Formel 1 Piloten.
Das ist bei ihm zu erwarten, ja.
Ja, eh. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, dann mache ich das. Ja.
Da hupfen wir jetzt rein ins Buch. Vorwort, du hast den Bernie genannt, den kann man da auch lesen.
Ja.
Dem hast du ein lieber österreichischer Formel 1 Fans abgerungen. Ein cooles Bild von ihm auch auf der Seite.
Ja. Der Bernie ist ein großer Freund von Österreich. Ja. Der war immer irrsinnig gerne in Kitzbühel auch beim Skirennen. Und da hat er auch mitgeholfen bei diesem Charity Race, das es dort gibt, wo der Gerhard Berger und Co. da die Piste runter gondeln. Und der mag Österreich sehr, sehr gerne. Und es war schwer, ihn zu erreichen. Es war viel einfacher, ihn dann zu überreden, das zu machen. Weil ich habe ihn einfach gefragt und er hat gesagt, naja, du hast für mich damals auch ziemlich viel gearbeitet, dann arbeite ich jetzt mal was für dich.
Ich habe jetzt nur ein Börsebuch geschrieben, aber im Vorwort von Bernie Ecclestone würde ich auch da nehmen, auch wenn es nicht ganz reinpasst. Auf jeden Fall Hut ab.
Gut, mit Geld der kennt er sich aus. Also.
Ich sage das jetzt nicht despektierlich, aber der Kerl vis-à-vis ist vernetzt wie 1A. Lieber Harry, wenn es passt für dich, würde ich gern die 16 Leute kurz durchgehen.
Ja.
Ich würde trotzdem vorab noch, wie viel Herr der Ringe Namensäquivalenz steckt da in Helden der Ringe drinnen?
Na schau, es ist so, dass also Österreich hat ja vor allem in der Frühzeit der Formel 1, also jetzt nicht in der Urzeit, also 1950, sondern späte 60er, viel in den 70er Jahren Piloten gehabt und die waren auf jeden Fall Helden, weil man darf das nicht falsch verstehen, aber die sind mit fahrenden Benzintanks herumgefahren wie die Wahnsinnigen und die Schutzvorkehrungen waren natürlich im Vergleich zu heute lächerlich. Ja, das kann man am einfachsten daran festmachen, dass also der Jochen Rindt seinen Unfall, bei dem er in Monza gestorben ist, heutzutage problemlos überstehen würde. Der würde einfach aussteigen und hätte vielleicht einen verstauchten Fuß und das war's. Ja.
Ja.
Aber damals war das unmöglich, weil die Autos einfach, das war natürlich von der Konstruktion her noch nicht so weit. Das muss man einfach so sehen. Auf der anderen Seite ist so, dass solche Unfälle wiederum dazu geführt haben, dass eben Maßnahmen eingeführt wurden, dass neue Baustoffe verwendet wurden und so weiter. Und deswegen sind die heute alle so sicher. Ja, das ist traurig, aber es ist so.
Du hast den Jochen Rindt genannt, das ist auch Einstieg ins Buch, der erste Superstar.
Ja.
Machen wir vielleicht zwei, drei Sätze pro Sportler.
Der Jochen Rindt war, also ohne Jochen Rindt gäbe es keine Formel 1 in Österreich. Der Jochen Rindt war der erste Superstar der Formel 1, nicht nur in Österreich, sondern insgesamt, weil er war einfach unfassbar schnell. Das hat mir auch der Mario Andretti zum Beispiel bestätigt, der auch ein guter Freund von mir ist. Und wenn er nicht gestorben wäre, hätte er wahrscheinlich entweder noch einen Titel geholt oder tatsächlich aufgehört und mit dem Bernie Ecclestone nachher gemeinsam die Formel 1 übernommen, weil der Bernie war nicht nur sein Manager, sondern auch ein sehr, sehr guter Freund.
Und die Chronologie im Buch ist Auftreten in der Geschichte quasi, oder?
Exakt, ja. Wobei man natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil da so mancher Fahrer hat es einmal probiert und hat es dann später wieder probiert, ja, oder nicht. Aber grundsätzlich ja.
Dann kommen wir jetzt beim zweiten zu einem, der noch immer sehr im Gespräch ist.
Und der Doktor.
Zwar der Doktor.
Ja, klar, Helmut Marko war ein Schulfreund vom Jochen Rindt, was heute wahrscheinlich die meisten Formel 1 Fans wissen, und hat es eigentlich auch probiert. Der Helmut Marko war sehr, sehr talentiert, war sehr gut unterwegs, hatte auch schon einen Vorvertrag für Ferrari, hat nur dann leider beim Frankreich Grand Prix den Stein ins Auge bekommen, der das Visier durchschlagen hat und dann direkt ins Auge gegangen ist.
Das ist ja fast wie Game of Thrones, diese Geschichte.
Naja, deswegen sind wir ja schon wieder bei den Herren der Ringe. Ja, nicht? Genau, aber wirklich ernsthaft gesehen, natürlich ist das eine Katastrophe gewesen. Seine Rennkarriere war vorbei. Ja, er hätte aber auch tot sein können. Also das muss man schon sehen. Das sieht er heute auch so, weil ja, das Auge hat den Stein gebremst, hätte es aber auch nicht können und dann wäre es noch schlimmer gewesen. Also mein Glück im Unglück klingt jetzt blöd, aber wenn man sieht, was er heute in der Formel 1 alles arbeitet, wo er hingekommen ist, was er alles macht, was er alles noch erleben kann, ja, dann ist doch gut, dass ihm unter Anführungszeichen nur das Auge getroffen wurde. Ne?
Und im Buch widmest du all diesen großen Namen so um die mindestens 10 Seiten herum. In Summe kommen wir auf knapp 200 Seiten. Und legendär geht's weiter, Niki Lauda.
Ja, gut.
Was soll man da sagen?
Ne? Was soll man bei Niki Nationale noch sagen, was nicht jeder ungefähr gesehen hat? Habe ich mir auch gedacht, als ich das geschrieben habe. Und deswegen, das war eigentlich mein Ausgangspunkt, dass ich mir gedacht habe, okay, also über die Biografie brauchen wir nicht groß reden. Deswegen machen wir das so, dass wir die Biografie bei allen Piloten relativ kurz halten. Und natürlich die Statistiken dabei haben, nona nicht. Aber ich habe dann eben mir gedacht, das Wichtigste ist, die Charaktere darzustellen in Interviews. Und deswegen gibt's eben mit jedem einzelnen Piloten gibt's ein Interview. Mir war dabei auch ganz, ganz wichtig, dass bestimmte Themen wiederkehren, weil es ist so, dass zum Beispiel ein Jochen Rindt oder ein Harald Ertl oder ein Alex Wurz über das Thema Angst im Cockpit, über das Thema Tod völlig andere Aussagen treffen. Und das ist aber hochspannend, weil man, wenn man eben das ganze Buch dann durchliest, feststellt, wie sich das über die Jahrzehnte hinweg verändert hat. Aufgrund der Tatsache, dass eben alles viel sicherer geworden ist.
Niki Lauda ist auch kurz einmal in unsere Börse-Bubble gekommen mit der Lauda eher. Und auch bei Do & Co. hat er ganz wesentliche
Sachen. Naja klar, ohne Niki wäre der Attila auch nicht dort
ganz
wahrscheinlich,
genau, wo er ist. Und ganz großen Respekt. Ja, Dieter Quester, der Tourenwagenkönig, den hätte ich natürlich gekannt, aber jetzt nicht in die Formel 1 gegeben.
Ja, das ist auch verständlich, weil der Dieter Quester war nicht nur, also bevor er Tourenwagenkönig war, war ein hervorragender Formel 2 und Formel BMW Fahrer und hatte alle Chancen, eigentlich der Nachfolger von Niki Lauda zu werden. Nur, was der Quester immer schon hatte, ist halt seinen eigenen Kopf, sage ich jetzt einmal. Das war auch sehr zielführend, aber in Sachen Formel 1 schwierig, weil er einfach das Geld nicht ausgeben wollte. Ja, er wollte das nicht riskieren und auch damals hat man schon viel Geld gebraucht, um in die Formel 1 zu kommen.
Selbst mitnehmen muss.
Selbst oder? Mit, natürlich, ja. Und das wollte er nicht riskieren. Ursprünglich hat er eben einen Einsatz gekriegt über BMW. Das ist dann aber aufgrund eines schweren Unfalls nicht zustande gekommen und dann hat er es noch einmal versucht beim Österreich Grand Prix. Dort ist er eigentlich wirklich gut gefahren, weil er ist mit einem Katastrophenköbel in die Top 10 gefahren. Und das war eigentlich wirklich gut, aber eben, er wollte das Geld nicht ausgeben. Und er ist für sich damit im Reinen, mehr braucht es ja nicht.
Genau, trotzdem legendären Katastrophenköbel, Double K irgendwie. Helmut Koenig kenne ich leider.
Der Helmut Koenig war ein unglaublich großes Talent. Und der ist dann übrigens den gleichen Katastrophenköbel gefahren, ein Surtees. Aus dem der Jochen,
Surtees, genau.
Ja, vom ja, John Surtees, vom ja, Weltmeister, genau. Ja, aus dem der Jochen Maas, der ja bei meiner Buchpräsentation auch gesehen, dabei war, ja, aus dem ist der ausgestiegen und hat gesagt, bitteschön, das ist mir viel zu gefährlich, das fahre ich nicht. Ja, und der König ist dann plötzlich neben dem Mars im Flugzeug gesessen nach Amerika und der Mars schaut ihn an und sagt, na, was machst du da? Und der sagt, naja, ich fahre jetzt auch Formel 1 und so und sagt, aha, okay, wo fährst denn du? Und dann sagt er ihm, ja, ich fahre beim John Curtis und sagt, um Gottes Willen, fahr nicht mit dem Auto, das ist gefährlich. Ja. Ja. Und dann haben sie diskutiert und so weiter und der König hat natürlich seine Chance nützen wollen, verständlicherweise.
Weil unterm Strich Formel 1
Fahrer. Na, Formel 1 ist Formel 1. Ist Formel 1, ja, und außerdem, wenn du heute halt am Sofa sitzt und dich keiner sieht, dann wirst du keinen guten Sitz bekommen. Ne? Ja. Und der ist dann tatsächlich ein sehr gutes Rennen gefahren in Kanada mit dem schlechten Auto. Und da haben sie schon geredet gehabt über ja Vertragsverlängerung oder vielleicht Angebot nächste Saison. Und dann ist er leider beim zweiten Rennen in Watkins Glen ist er dann tödlich verunglückt. Ne? Ist er unter der Leitplanke durchgerutscht und tatsächlich geköpft worden. Ja. Was sehr.
Draußen fährt
gerade die Rettung.
Zufällig die Rettung.
Ja, nein, ein Wink mit dem Zaunfall.
Genau, also ich habe immer so komische Jingles, aber das wollte ich jetzt natürlich nicht sinken. Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
Der war ein sehr großes Talent.
Jetzt hat es mich ein bisschen erwischt. Gut, Harald Ertl.
Der war für mich mit Abstand der spannendste und überraschendste Mann, weil. Also erstens einmal war der Harald Ertl kein schlechter Autorennfahrer. Ja, also im Tourenwagen war er super, aber auch in der Formel 1 war er nicht schlecht. Der ist mit einem Hesketh hauptsächlich unterwegs gewesen, später mit einem Ensign und hat damit eigentlich immer respektable Ergebnisse gehabt, obwohl er die fürchterlichen Voraussetzungen gehabt hat. Damals hat es noch gegeben, dass Privatfahrer sich dann die abgenützten Reifen von den Werksteams geholt haben, um weiterzufahren und mehr Reifen zu haben und da solche Geschichten. Und der war wirklich gar nicht schlecht unterwegs, hat aber eben leider immer, obwohl er sehr viel Geld selber aufgestellt hat, trotzdem halt nie optimales Material gehabt. Aber was beim Harald Ertl noch viel, viel spannender war, der war ja auch ausgebildeter Journalist und der war in Gedanken seiner Zeit total voraus. Der hat 1979 schon, also 78 hat er sowas präsentiert, was wir heute als Halo haben auf dem Auto obendrauf. Ja. Und das haben sie auch im Sportstudio, haben sie das gezeigt, haben sie produziert, oben aufs Auto drauf gesteckt. Das hat fast gleich ausgeschaut, sage ich mal, als Schutz für den Kopf des Fahrers. Also genau das, was wir jetzt haben, hat der damals schon entwickelt gehabt. Ne? Und dann gibt's noch verschiedene andere Sachen. Also ich kann nur jedem empfehlen.
Ja, das Buch muss man lesen,
Interview,
wenn man diesen Podcast hört, muss man auch das Buch lesen. Das ist ganz klar. Das
sehr
ist
brav.
Ein ganz Danke. Klarer Call to Action. Ich möchte die Namen weiter noch machen. Hans Miedner ist keine Rapid-Fußball-Legende, sondern ein Formel-1-Fahrer
in dem Fall. Ja, war der erste Tiroler in der Formel 1. Ja. War also nicht der Berger, sondern war der Binder Hans, der sehr schnell war und in den Formelserien darunter sehr, sehr gut. Aber in der Formel 1 hat er leider nie ein gescheites Auto gekriegt, muss man fairerweise sagen. Und ja, dann hat er irgendwann einmal keine Lust mehr gehabt. Und heute ist er ein großer Holzunternehmer, ist übrigens der Onkel vom österreichischen Rennfahrer René Binder, okay, der heute sehr erfolgreich fährt.
Karl Oppitzhauser.
Ja, okay. Der Karl Oppitzhauser und der Otto Stubacher
sind. Als hätte ich dich jetzt überrascht mit ihm, gell?
Nein, der Karl Oppitzhauser und der Otto Stubacher sind so der Running Gag.
Das sind die nächsten beiden.
Ja, die sind ein bisschen so wie die zwei von der Muppet Show. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Also, die haben sich unglaublich hineingehängt und haben 76 das österreichische Autorennteam gegründet, ja. Haben sich zwei private Rennwagen gekauft und haben gesagt, ja, wir gehen jetzt in die Formel 1 und wir fahren dort mit und geht schon. Und das war unglaublich, also aus heutiger Sicht betrachtet einfach sensationell. Die haben das aufgestellt und die waren wirklich dort und waren beim Training Österreich Grand Prix und so weiter. Dem Oppitzhauser haben es dann verweigert zu fahren, weil sie gesagt haben, er ist zu langsam. Ich meine, das waren jetzt keine Leute von der Straße, ja, sondern die sind Bergrennen gefahren.
So wie der Jano Trulli, ne? Damals hätte man dann.
Naja, der hat immer in dem Monaco Grand Prix gewonnen.
Ich weiß ja, aber der Trulli-Train ist legendär.
Ne? Ja, das schon, ja. Der Train schon, ja. Aber ja. Die waren eher am Ende des Trains. Die waren wirklich langsam, aber halt in der Formel 1, was aber auch völlig klar war, weil sie ja, die haben überhaupt kein Training gehabt und gar nichts, ja, sondern die sind einfach hinkommen und haben gesagt, wir fahren jetzt mit, weil wir sind in anderen Rennserien auch schnell. Ja. Gut, ja, eh. Der Lustigere war aber fast nur der Stubacher, weil der hätte sich in Monza sogar qualifiziert gehabt. Nicht, weil er so schnell war, sondern weil zwei vor ihm disqualifiziert wurden und damit wäre er eigentlich startberechtigt gewesen. Da war aber schon auf der Südosttangente mit seinem Anhänger am Weg zurück und hat den Start nicht mehr geschafft. Also es war einfach
Wahnsinn. Na, freu ich. Also große Empfehlung, das auch
nachzulesen. Legendäre Geschichten.
Im legendär. Joe Gardner oder Joe Gardner kennt man wieder ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. Als
ja, gerade als Ostösterreicher kennt man den Joe Gardner gut. War ein sehr großes Talent, der Joe Gardner. Also wirklich, hat leider sehr viel Pech gehabt, weil im Sportwagen hat er eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und ja, der war in der Formel 1 halt bei Osella. Ich meine, ja, ob du bei Osella gefahren bist oder nicht, da hättest du gleich nicht mitfahren müssen, weil die so schlecht waren.
Also schlimmer als Surtees, oder?
Oder gleich schlimm? Langsamer, aber nicht so gefährlich.
Okay, was ja letztendlich besser ist.
Ja, hat ihm aber nichts genützt, weil er dann eben leider Gottes im Langstreckensport gestorben ist.
Ja. Gerhard Berger.
Naja, gut. Also.
Eine
grüß euch, ich bin's, der Gerhard, habe euch was mitgebracht.
Sechsbeiniger Hund von Archie.
Ja, genau.
So. Also, das war irgendein Kabarettist, glaube ich, ne, der das gesagt hat.
Ja, na, oder er selber vielleicht. Wer weiß es. Genau. Na, der Gerhard ist auch ein guter Freund von mir, ist natürlich ein großartiger Formel-1-Rennfahrer gewesen und später auch ein unglaublich guter Manager im Motorsport und einfach ein wahnsinnig netter Kerl und unglaublich lustig natürlich.
Ja, und ganz ein großer Typ, einfach auch ein Gesicht, irgendwie so ein Nachfahre auch dieser alten Playboys irgendwie, finde ich.
Und der beste Freund von Ayrton Senna, darf man nicht vergessen.
Genau. Ja.
Und der Ayrton Senna hat nicht so viele gute Freunde gehabt. Nicht, weil er unsympathisch war, sondern weil er das nicht wollte.
Ja. Karl Wendlinger.
Ja, der Karl Wendlinger ist der Leise. Also da hat es gegeben, in der C-Gruppe, da hat es damals noch geheißen, die Sportwagen-WM, und da hat es diese sauber Mercedes gegeben, die silbernen, und das Mercedes Junior Programm. Und da waren die drei Fahrer, der Heinz-Harald Frenzen, der Michael Schumacher und der Karl Wendlinger. Und die waren exakt gleich schnell. Also die waren ganz genau gleich schnell. Der Unterschied war nur, dass der Schumacher war der Perfektionist, der hat sich alles erarbeitet. Der Heinz-Harald Frenzen war wahrscheinlich das größte Talent. Allerdings war er halt sehr phlegmatisch und hat halt zwischendrin immer wieder was anderes gemacht. Und der Karl war einer, der hat einfach die Ruhe gebraucht und sich zu konzentrieren. Und dann ist er auch extrem schnell gewesen. Und die waren an sich eine super Paarung, also ein Trio. Und ja, ohne den schweren Unfall, den Karl in Monaco gehabt hätte, hätte er sicher noch einiges erreichen können. In der Formel 1 jetzt. Danach hat er ja viel erreicht, aber halt nicht in der Formel 1 mehr.
Für Roland Ratzenberger ist auch ein Name, den man natürlich in Erinnerung hat, ja.
Naja, gut, ja, der ist einen Tag vor dem Ayrton Senna in Imola gestorben.
Untrennbar damit letztendlich auch.
Ja, ich habe mit seinem Vater gesprochen, der das Buch auch hat und sich sehr gefreut hat über das Buch und mit mir auch gesprochen hat länger und sich auch freut über die Darstellung, die ich vom Roland mache im Buch. Und ja, die Eltern trösten sich damit, dass der Roland gestorben ist bei dem, was er am allerliebsten gemacht hat. Und das, was er eigentlich unbedingt wollte. Natürlich wäre für den auch noch viel mehr drin gewesen, aber ja, ich meine, das ist auch nicht Schachspielen, das ist gefährlich. Ja, sieht man auch heute noch.
Ja, definitiv. Alexander Wurz sieht man auch heute noch.
Natürlich.
Als Kommentator.
Jedes zweite Wochenende im Fernsehen, neben meinem Freund, dem Ernst Hausleitner. Der Alex ist ganz ein netter Kerl, nicht nur ein sehr guter Formel-1-Fahrer gewesen. Die Österreicher haben das nicht so mitbekommen, weil er hat sich ja mal überworfen mit dem Heinz Brüller und das ist dann im ORF nicht so ideal gewesen. Lustigerweise ist aber heute ewig lang schon der ORF-Experte. Und er hat sich dann seinerzeit entschieden, eben zu testen, weswegen der Alex ja als Testweltmeister in die Annalen der Formel 1 eingegangen ist, ist unfassbar gut vernetzt heute, ist Präsident von der Fahrervereinigung, baut Rennstrecken, ist Berater bei verschiedenen Teams, also umtriebigst.
Christian Klin, wusste ich natürlich, wenn ich ihn gelesen habe, aber ich habe ihn vergessen.
Der Vorarlberger.
Ja.
Der Christian Klin ist jetzt der Formel 1 Experte bei Servus TV, ist ein guter Freund von mir, ist ein sehr, sehr schneller Formel-1-Fahrer gewesen, speziell also auch in den Junioren, sehr in Formel 3 und so weiter, unglaublich gut unterwegs. Er hat in der Formel 1 ein bisschen Pech gehabt, weil es war so, dass er halt in den Anfangjahren von Red Bull dabei war, wo die natürlich eher im hinteren Mittelfeld zu finden waren Und außerdem hat er dann immer Teamkollegen vor die Nase gesetzt bekommen, die schon routinierte Fahrer waren. Zuerst der David Coulthard, Vize-Weltmeister mit McLaren Mercedes, dann der Mark Webber, Topfahrer Williams und so weiter. Da ist natürlich schwer als Junger, dich dann durchzusetzen.
Ja. Und jetzt kommen wir zum bislang Letzten. Das ist der Patrick Friesacher. Ist auch schon wieder Zeit her, ne?
Ja, 2005. Ich meine, der Letzte, der gefahren ist, war der Clean, weil er 2010 noch einmal fahren konnte. Aber grundsätzlich Saison-Einstieg, der Letzte, der Friesacher Patrick. Mit dem Patrick habe ich auch sehr lange gut gearbeitet. Der ist heute Instruktor und also der Leiter von den ganzen Events beim Red Bull Ring. Und ist ein ganz, ganz netter Kerl. Und ja, war auch ein sehr talentierter Formel- und Rennfahrer, aber natürlich, ja, bei Minardi kannst du nichts gewinnen, nicht? Das ist klar.
Und gibt es irgendwen am Horizont, irgendeinen Rookie-Namen, der in den Jugendligen oder irgendwo in den tieferen?
Ja, absolut. Der Charlie Woods, der Sohn vom Alex, ist mit Sicherheit der Go-To-Guy in den nächsten Jahren. Auch wenn der Helmut Marko das nicht so glaubt, aber der Charlie hat sich jetzt massiv, also am Anfang ist es ja super dahingegangen und dieses Jahr hat er es ein bisschen schwer getan mit diesen komischen Formula Regional Formel 3 Autos. Dann ist er umgestiegen in Euro Formula Open, wo es andere Formel 3 Autos gibt, mit denen war er hervorragend und jetzt bei den FIA F3 Tests war er ausgezeichnet und jetzt auch beim legendären Macau Grand Prix war er sehr, sehr gut.
Und finally, Ende der Journey jetzt in diesem Podcast und wer den gehört hat, der will das Buch haben, habe ich ja eh schon gesagt. Wie kriege ich das Buch? Einen kleinen Call to Action? Ich werde es in den Shownotes eh verlinken, aber für die, die da lieber zuhören.
Das Buch ist im Prinzip überall beziehbar, also in allen klassischen Online-Stores, Amazon, Thalia, Morava, Weltbild und so weiter und so fort. Kann auch auf unserem Motorsportportal formelaustria.at, größte Motorsport-Hub in Österreich mit 4 Millionen Lesern im Monat. Wow. Bezogen werden im Fanshop. Ja, in den Buchhandlungen gibt es natürlich auch, keine Frage. Also wer lieber in die Thalia in der Hilferstraße geht, kann sich es auch dort kaufen.
Und den Link werde ich Formel Austria Fanshop bringen dann gerne in den Shownotes. Das
sehr wird gerne
dann meine Preferred Adresse für die Online-Besteller unter euch da draußen sein. Und ja, Thalia oder Morava vorbeischauen, schafft man auch so.
Wer es auf formelaustria.at bestellt, der bekommt zusätzlich eine Widmung hinein von mir und auch die Originalautogramme vom Jochen Mass und vom Jost Capito.
Das habt ihr in der Lugner City gemacht,
nämlich. Das haben wir in der Lugner City gemacht, genau. Da haben wir kiloweise Bücher vorausgeschrieben für die Fans, die hoffentlich alle so ein Buch wollen.
Genau, also ich kann es nur ganz, ganz, ganz groß empfehlen, das Buch. Ja, wir sind, wie gesagt, am Ende dieser Journey. Lieber Harry, ich wünsche viel Erfolg mit dem Buch. Vielleicht findet man es in den Charts auch bald ganz, ganz, ganz vorne. Weihnachtsgeschäft steht an und viel Erfolg damit.
In Deutschland sind wir schon sehr weit vorne, da sind wir schon Nummer 15 bei den Motorsportbüchern all time.
Obwohl es um österreichische Formel 1 Piloten geht.
Naja, wie soll ich sagen, die Deutschen glauben, dass der Jochen Rindt Deutscher ist. Die Deutschen glauben, dass der Harald Ertl ein Deutscher ist. Die Deutschen haben den Niki Lauda auch schon eingenommen, weil er ja so lange für Mercedes gearbeitet hat. Das ist, im deutschsprachigen Raum sind die Grenzen fließend, wenn man kein Österreicher ist.
Und wie schaut's aus mit dem Folgebuch und den Frauen, die du genannt hast?
Muss ich schauen, ob ich nächstes Jahr Zeit habe dafür. Spätestens übernächstes Jahr. Genau. Ich möchte dort mit den FIA-Frauen-Geschichten zusammenarbeiten, Girls on Track und dann auch mit der Susie Wolf mit Dare to be Different.
Die werden mir eingefallen einfach, ja.
Genau, mir geht es darum, dass das Ganze ja auch was bewirkt und was hilft. Ja, und es soll ja helfen, dass es dann ein anderes Bild zeichnet, ein realistisches Bild, damit eben Fans, aber vor allem Sponsoren verstehen, wie wichtig es ist, Frauen im Motorsport zu unterstützen.
Wunderbar, und das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe immer wieder drei Börsebücher in anderen Podcasts empfohlen. Jetzt habe ich ein Sportbuch empfohlen. An euch da draußen, ja, ich hoffe, es war so viel Leibendes, Lehrreiches und Neugierigmachendes wie für mich dabei. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich, je mehr Leute das Buch kaufen, desto mehr Sinn hat es gemacht. Und ja,
tschüss und Baba.